Und dann hat mein Vater, meine Mutter heulte furchtbar, mein Vater stand hinter ihr und sagte, raus mit dir, wir wollen dich ja nicht mehr sehen, mach, dass du rauskommst, und wusste aber nicht, dass ich das ernst nehme. Und ich bin hoch in mein Zimmer, habe meinen Rucksack geschnappt und war eine halbe Stunde später schon an der Autobahn. Dann traf ich einen Freund, der so eine ähnliche Vita hatte wie ich, ein Totalchaot, der dann sagte, Originalton, ich mach demnächst was total Geiles. Und ich sag, echt, was machst du denn? Ja, ich gehe wahrscheinlich demnächst auf eine Schauspielschule. Schauspielschule? Was muss man da denn machen? Ja, da sprichst du ein paar Rollen vor und dann kannst du später mal Filme machen. Mehr wusste er auch nicht. Ich finde Hamburg, die bietet so viel. Für Cineasten ist Hamburg eine gigantisch toll. Wir haben ja alles hier. Wir haben den Reichtum der alten Hanseaten um die Alster rum. Wir haben den Kiez, wir haben die Reeperbahn mit Nutten und Herbertstraße.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Heute bei mir zu Gast ist der Schauspieler, Autor und Synchronsprecher Helmut Zierl.
Hallo Lars.
Moin Moin. Du wurdest 1954 in Meldorf in Schleswig-Holstein geboren und bist in Lütjensee aufgewachsen. Seit deiner Schauspielausbildung, die du 1975 am hamburgischen Schauspielstudio Hildburg-Frese absolviert hast, bist du auf Theaterbühnen und vor der Kamera zu sehen. Neben Fernsehproduktionen wie Nesthocker, Familie zu verschenken, Das Traumschiff und zahlreiche Krimireihen kennt man dich auch aus diversen Kinofilmen. Du bist verheiratet, hast drei Söhne und lebst in Lütjensee. Dein Geburtsjahr ist im chinesischen Kalender das Jahr des Holzpferdes.
Des Pferdes, genau.
Holz steht für kreative Ideen und die Energie des Pferdes hilft, diese mit Schwung und Entschlusskraft umzusetzen. Würdest du dich nach dieser Definition als Holzpferd bezeichnen?
Gute Definition, ja. Also ist auf jeden Fall eine Menge dran, ja.
Jetzt sind wir ja ganz ungewöhnlich eingestiegen. Du wusstest offensichtlich schon ungefähr, was du im chinesischen Horoskop bist. Weißt du denn auch sonst so, was so im Horoskop so jede Woche steht?
Bin überhaupt nicht esoterisch, aber im Laufe meines Lebens bin ich immer Frauen begegnet, die sehr esoterisch waren. Und die haben dann auch mal ausgerechnet, du bist übrigens Pferd im chinesischen Horoskop. Nach unseren Horoskopen bin ich Waage, zweite Dekade. Ich weiß sogar, wann ich geboren bin, weil es muss auch irgendwelche Einflüsse haben.
Also die Uhrzeit, da ist dann der Aszendent, das weiß ich aber auch nur von Lebenspartnerin.
Genau, der Aszendent, ja, das ist gut, wer dran glaubt.
Ja, und warst du schon mal bei einer Wahrsagerin?
Nee.
Auch nicht?
Nein.
Also sogar, du hältst das alles fern von dir?
Ja.
Ist denn ein Stück Aberglaube in dir? Weil das sagt man ja Schauspielern schon nach, dass die schon gewisse Rituale, beim Theater zumindest, weiß ich gar nicht, ob man beim Film auch so einen Fimmel irgendwie entwickelt.
Nee, das stimmt. Ich habe tatsächlich einen Aberglauben. Beim Theaterspielen, auf den Punkt genau getroffen, muss ich zum Beispiel, egal, auch wenn es schon die 197. Vorstellung ist, ich mache in der Garderobe vorher meine Sprachübungen und habe das Gefühl, wenn ich die nicht mache, dann geht irgendwas schief. Also da ist wirklich Aberglaube da.
Und sonst klamottentechnisch erst den linken Socken oder irgendwie oder nur mit dem rechten Fuß erstmal auf die Bühne, irgendwie sowas?
Nee, das nicht.
Auch gar nichts?
Nein.
Wie sieht denn so ein Theatertag aus? Also das ist ja die wichtigste Frage, zumindest auch für meine Klienten, Moderatoren beispielsweise, Essen, nach der Arbeit oder vor der Arbeit und was? Weil das also ist ja nicht ja immer so doof. Man muss ja dann, du stehst um 19.30 Uhr auf der Bühne, da gehen ja andere essen.
Erstmal muss man unterscheiden, ob man an einem Repertoire-Theater, sie war ja auch lange am Taliertheater, oder ob du beim Tourneetheater bist. Beim Repertoire-Theater ist es alles wesentlich einfacher. Da hast du einen ganz gewohnheitsmäßigen Tagesablauf mit Frühstück oder, obwohl, wenn ich ehrlich bin, ich bin damals.
Du hast nicht gefrühstückt.
Dann ist man das um 12 Uhr, 1 Uhr mittags aufgestanden, weil man ja immer noch nach der Vorstellung furchtbar versackt ist. Da hatte ich auch das richtige Alter dafür. Aber ansonsten hätte man theoretisch Frühstück, Mittagessen und auf jeden Fall vor der Vorstellung essen. Auch nicht direkt davor, sondern möglichst so 2 Stunden vorher. Und nach der Vorstellung geht man dann ins Dorf, das kennst du wahrscheinlich, die Klar. Kneipe in der langen ja, Reihe oder so.
Unbedingt.
Oder meine legendäre Lieblingskneipe damals, Poppenspäler in Winterhude. Wenn du Tournee machst, das habe ich in den letzten Jahren sehr viel gemacht, dann bist du aufgeschmissen. Dann hast du, du wachst in irgendeinem Hotel auf, frühstückst.
Wenn du Glück hast, ist es ein Hotel.
Na, das war schon immer ein Hotel. So, drei bis vier Sterne Hotels waren das immer. Mhm. Und dann setzt du dich in den Bus, fährst 3-4 Stunden, kommst raus, es ist mittags 2:30, du hast Hunger. Dann willst du irgendwo essen in Hankensbüttel Ost? Und dann, nein, Mittag ist vorbei. Ne? Ja, wann machen sie dann wieder auf? Ja, um 19 Uhr. Ja, aber da bin ich schon auf der Bühne. Ja, Pech gehabt. Also, du hast dein Frühstück, nachmittags eierst du durch diese Orte und wenn du Glück hast, findest du wenigstens ein Café und kannst ein Stück Torte essen oder sowas. Und abends kannst du nur noch nach der Vorstellung an der Hotelbar einen Pfund Erdnüsse essen. Mhm. Und dann bist du gesättigt.
Ist auch doof, als Schauspieler eine Erdnussallergie zu haben, ne?
Das wäre doof, ja. Habe ich Gott sei Dank nicht. Ich habe viele Erdnüsse in meinem Leben gegessen.
Wir kommen zu unseren Lieblingen. Das ist die Schnellfragerunde. Welches ist dein Lieblingstheater in Hamburg?
Eigentlich das Schauspielhaus, obwohl ich selten da bin. Aber damit bin ich aufgewachsen, während ich auf der Schauspielschule war.
Welches ist deine Lieblingsbar in Hamburg?
Ich gehe nicht in Bars, auch damals schon nicht, weil die waren mir immer zu teuer. Ich bevorzuge meine Landgasthäuser. Dorfkrug in Großensee oder La Luna in Trittau.
Herrlich. Welches ist dein Lieblingsausflugsziel?
Da, wo ich früher 10 Jahre gewohnt habe, in Winterhude. Das ist ganz in der Nähe vom Stadtpark.
Ja.
Und da gehe ich wahnsinnig gerne nach wie vor hin und schwelge in alten Erinnerungen.
Welches ist deine Lieblingsspazierroute in Hamburg?
Gerne die Strecke, die ich hunderte Male gelaufen bin, um die Alster rum.
Welches ist dein Lieblingshotel in Hamburg?
Das Elysee, würde ich sagen. Das finde ich sehr schön.
Du hast lange in Winterhude gelebt, fährst da jetzt quasi als Ausflugsziel hin sozusagen. Jetzt ist ja, unterliegt ja eine Stadt echt ziemlich ein Wandel und man konnte jetzt auch wieder vor einigen Wochen oder in diesem Jahr immer wieder lesen, da sind jetzt ganz viele neue Gastronomien. Das liest man, glaube ich, jedes Jahr über Winterhude. Wie gehst du damit um, dass auf einmal bestimmte Häuser ganz anders aussehen?
Es hat wenig noch von dem Flair. Es war die Himmelstraße. Das ist so eine Kopfsteinpflasterstraße, führt hoch bis zum Stadtpark.
Ja.
Was dann immer alternativ meine Joggingrunde war, entweder als
auf dem oder
Stadtpark. Naja,
das sind
ja dann nur 150 Meter gewesen. Aber es ist nicht wiedererkennbar. Ne? Es gibt wahnsinnig viele Sachen, die da neu sind. Die Häuser sind eigentlich noch so, die haben sich nicht viel verändert. Und direkt unter mir wohnte so ein Schuhmachermeister in dritter Generation. Den gibt es immer noch. Das finde ich immer sehr lustig, dass da so ein paar Sachen erhalten geblieben sind.
Wir kommen mal nach Lütjensee. Wenn man da bei Wikipedia reinschaut, dann tauchst du dort in der Liste der bekannten Persönlichkeiten auf. Was hatte Lütjensee denn in deiner Kindheit für dich zu bieten? Also da standst du ja noch nicht drin.
Nee, da war ich der Polizistensohn, der angeblich, so wurde mir, das habe ich später erst erfahren, dem nachgesagt wurde, der war schuld, dass die Drogen nach Lütjensee kamen. Ich war natürlich mit 15, 16, ich habe auch ein Buch drüber geschrieben, dass ich mit 16 von der Schule geflogen und von zu Hause rausgeflogen bin.
Und dann ging es ab nach Amsterdam, da kommen wir gleich noch drauf.
Brüssel und Amsterdam. Aber na klar war ich mit 16 immer in Hamburg und da gab es so Kneipen, ich weiß nicht, ob du die kennst, wahrscheinlich nicht, bist du zu jung. In der
Grimm- und vor allen Dingen war ich gar nicht hier.
Ach, warst du gar nicht hier?
Nee, ich bin ja Hannoveraner.
Ach nee, da habe ich mal 3 Jahre Theater gespielt.
Ach, herrlich.
Ich liebe Hannover. Das hat so ein blödes Image. Mhm. Oh, Messestadt. Aber hat das so schöne Ecken. Ich habe Listermeile gewohnt. Dann habe ich in der Südstadt gewohnt.
Na gut, da hast du natürlich auch gut getroffen.
Altstadtfeste.
Ne? Wir machen nochmal ein Hannover-Gespräch. Mhm,
können wir machen. Ja. Ich bin ein großer Fürsprecher für die Stadt. Ja.
Sehr gut.
Nein, ich bin dann immer in Hamburg im Grünspan gewesen. Im
Naja, Madhouse gut, das kenne ich natürlich.
Madhouse kennst du vielleicht auch.
Oh ja, Madhouse. Und toll. Am Valentinskampf für die Leute, die denken, wo war das denn?
Ist es. Und da gab es eine legendäre Dealer-Kneipe. Das sind all die Überbleibsel aus dem Grünspan, aus dem Madhouse, wenn die Nacht durchgemacht hatten und nur morgens ihren ersten Tee wollten und den ersten Joint rauchen wollten. Dann ging man zu Charlie. Mhm. Gaststätte Ganz, Grindelallee 11. Gibt's auch nicht mehr. Aber da bin ich dann so mit 16, wenn ich geschwänzt hatte beispielsweise, dann war ich dort.
Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein.
Wann bist du das letzte Mal bei Tageslicht nach Hause gekommen? Also morgens. Sonst kommst du wahrscheinlich immer bei Tageslicht nach Hause. Aber
kannst du
dich daran erinnern, dass du vielleicht vor 15 Jahren oder vor ein paar Wochen irgendwann mal wieder morgens um 5 nach Hause gekommen bist?
Selten.
Macht man immer weniger, ne? Komischerweise.
Macht man immer weniger. Ja, man wird früh müde, muss ich auch ehrlich sagen. Oder die Locations oder die Veranstaltungen, zu denen man geht, sind so langweilig, dass du auch froh bist, wenn du da um 12 eins gehen kannst.
Mhm. Aber was würde dir jetzt, wenn du als Kind nochmal auf Lütjensee guckst, was würde dir vor allen Dingen in Erinnerung bleiben von der ganzen Geografie und Architektur?
Also wenn du in Dithmarschen geboren wurdest und bis zu deinem 12. Jahr dort gelebt hast, in den Kögen, wird dir wahrscheinlich nichts sagen, da kommt der Spruch her, das einzig Schöne ist, dass man morgen schon sehen kann, wer nachmittags zu besuchen. Flaches Land. Und dann mit 12 Jahren, ich behaupte bis heute, da begann mein Leben erst, wurde mein Vater nach Lütjensee versetzt und das ist nordöstlich von Hamburg, Endmoränenlandschaft, Hügel, Wälder, Seen. Und das ist natürlich einem Karl-May-Leser aus den Kögen, der sich alles so ersehnt hatte, natürlich sehr zugute gekommen. Ich habe da wirklich erst mal angefangen, richtig mich auszutoben.
Wenn man hört, du bist Polizistensohn und warst aber auf der anderen Seite derjenige, der die Drogen nach Lütjensee gebracht hat.
Angeblich.
Und dann auch noch Schauspieler geworden ist. War das so ein bisschen Revoluzertum gegen die Spießigkeit der damaligen Jahre? Also können sich die jungen Leute heute nicht mehr vorstellen, aber das waren ja noch Zeiten, da hat man noch fast die Eltern gesiezt.
Ja. Naja, ich war wirklich, das ist ja auch irgendwie, die sind ausgestorben. Ich war echter Hippie dann, als ich dann rausgeschmissen wurde und dann auf der Straße
gelebt habe. Warum bist du eigentlich rausgeschmissen worden?
Weil ich von der Schule geflogen bin.
Und warum bist du von der Schule geflogen?
Weil
zu viel Gras im Ranzen.
Damals hatte man auch kaum Gras. Das war immer Haschisch, was damals noch angesagt war.
Mhm.
Ich habe da einem Mitschüler 2 Gramm Haschisch mal weitergegeben und daraufhin wurde ich, wie der Direktor sagte, Zierchen, du bist verpfiffen worden. Und daraufhin ich war vorher schon immer nah vorm Rauschmiss, weil ich auch sehr viel geschwänzt hatte und die Noten auch nicht gut waren. Und das war dann, das brachte halt das Tropfchen.
Aber warum war das so, dass du so undiszipliniert im Gegensatz zu einem strengen Polizisten warst? Also war das Elternhaus?
Wenn du Polizistensohn bist und du wächst mit einem Satz auf, der da heißt, du hast der Dorfjugend als Polizistensohn ein Vorbild zu sein, dann kannst du nicht anders als rebellieren.
Ja.
Und dagegen angehen. Und dann war es halt auch damals die Zeit. Das war so Ende der 60er, Anfang der 70er. Vorher gab es die Terrorgruppe Baader-Meinhof, ne, und Rote Armee-Fraktionen. Und die waren aber nicht so, das waren nicht die ich nacheifern wollte. Die waren aggressiv, das waren Mörder.
Mhm.
Aber dann kam die Hippie-Welle und da fühlte ich mich dann Pazifisten und da fühlte ich mich dann hingezogen.
Aber trotzdem zu Hause rausfliegen, da muss ja echt deine Eltern müssen A, verzweifelt gewesen sein und B, ist es ja trotzdem echt ein krasser Schritt. Natürlich guckst du da jetzt 50 Jahre später drauf und man lächelt ein bisschen, aber irgendwie ist es doch echt eine ganz harte Nummer.
Also es war eine Zeit, wo man ja erst mit 21 erwachsen war.
Richtig.
Da gab es die 18 noch nicht.
Ja.
Es hat sich hinterher auch herausgestellt, dass mein Vater, der mich da rausgeschmissen hat, das war im Effekt. Ich kam nach Hause, wusste jetzt, der Verweis ist rausgegangen, schriftlich. Die waren schon benachrichtigt.
Der blaue Brief war schon unterwegs.
Und dann, ja genau. Und dann hat mein Vater, meine Mutter heulte furchtbar, mein Vater stand hinter ihr und sagte, raus mit dir, wir wollen dich ja nicht mehr sehen, mach, dass du rauskommst, und wusste aber nicht, dass ich das ernst nehme. Und ich bin hoch in mein Zimmer, habe meinen Rucksack geschnappt und war eine halbe Stunde später schon an der Autobahn.
Verrückt. Ich weiß das auch von älteren Verwandten von mir, da wurde dann auch gerne mal Hand angelegt, also eine Backpfeife oder ähnliches. Nee, war er da schon drüber hinweg oder ist das nie passiert?
Das gab es nie.
Echt nicht?
Nee.
Weil das ist, glaube ich, nicht selten gewesen damals.
Ja, es gab auch Lehrer. Das habe ich erlebt, dass mir ein Lehrer mal eine gescheuert hat. Ja. Dass ich mit dem Kopf sogar auf die Tischplatte geknallt bin, so deftig. Aber nee, da war das. Ich habe ein ganz liebevolles Elternhaus gehabt.
Ja.
Nur ich habe es irgendwie nicht
überrissen.
Ich war nicht sensibel genug, das irgendwie zu erfassen und wollte.
So, dann hast du an der Autobahn gestanden. Das ist ja jetzt sehr lange her. Also damals gab es das Trampen noch. Das ist, ich romantisiere das ja auch sehr häufig. Das war auch eine sehr umgängliche Fortbewegungsform in Tiefland von Niedersachsen, was aber auch immer verboten war, weil Eltern eigentlich immer angstgetrieben waren bei Jungs, nicht ganz so wie bei Mädchen. Aber du hast es nach Amsterdam geschafft.
Naja, es war die einzige Fahrt, wenn du in Lütjensee aufwächst. So schön das Dorf auch ist, aber es gab nur 3 Busse am Tag, die nach Hamburg fuhren. Also es blieb einem gar nichts anderes übrig, als zu trampen. Und
Amsterdam war aber nicht vorgesehen aufgrund deiner Drogenvergangenheit.
Naja, also letztendlich, Amsterdam war 1971 das Hippie, das Mekka aller Hippies. Also ich bin ja zunächst einmal erstmal nach Brüssel getrampt.
Ja.
Bin da irgendwann ausgestiegen, Zufall mehr oder weniger. Mhm. Bin 3 Monate unterwegs gewesen und darüber habe ich eben das Buch Follow the Sun geschrieben.
Mhm. Und es gab ja gar keine Vorlagen, muss man ja sagen. Also wenn ich mir das so vorstelle, heute würdest du ins Internet gehen und du würdest tausende von Reiseberichten nach Amsterdam und auch möglicherweise gar nicht mit einem Zug oder mit dem Bus dahin, sondern irgendwie auch auf andere Art und Weisen, wo man sich ein Auto teilt. Das gab's ja alles gar nicht. Du bist ja, also du hast hier in Lütjensee irgendwo da an die Autobahn gestellt und dann ging's los. Aber hast du Geld dabei? Ich meine,
200,
da hat ja
200 Mark hatte ich.
Ein 16-Jähriger hatte ja keine EC-Karte.
Nee, aber 200 Mark hatte ich gespart. Dann eben ein paar Anhalter, was null kostete. Ja. Da bin ich in Brüssel nachts ausgestiegen. Hab mich da
im LKW oder wo bist du mitgefahren?
Nee, mich hat ein klassisches Auto der damaligen Zeit, ein R4 Kastenwagen. Ein Student namens Wolfgang aus Kiel nahm mich mit. Und wollte mich eigentlich mit nach England nehmen und das war mir irgendwie zu heikel. Ich bin in Brüssel ausgestiegen, verliebte mich dann in Brüssel in ein Mädchen von den Jesus People. Ich wäre fast in einer Sekte gelandet.
Auch nach Indien mit dir.
Und bin, ja. Nee, das waren ja irgendwie eher die Sanyasi und Maharishi und ich weiß nicht was. Die Jesus People, die hatten verschiedene Sitze, auch innerhalb Europas und in Amerika auch. Und dann bin ich eben der hinterhergereist, nachdem ich als Roadie auch noch auf Festivals gearbeitet hatte und so weiter und so fort. Und da gibt es übrigens immer noch in Amsterdam das Melkweg und das Paradiso. Das waren damals gängige Diskotheken und da ging es richtig hart ab. Und inzwischen sind das Kult- oder Kulturstätten, kann man sagen.
Und dann hast du aber trotzdem irgendwie nach 3 Monaten die Kurve gekriegt, sage ich mal. Also war es der Hunger oder war es Geldnot oder war es tatsächlich doch auch irgendwie Heimweh?
Das war ein Mädchen, das direkt neben mir gestorben ist an einer Überdosis Heroin. Und das hat mich weggetrieben. Na, dann habe ich irgendwie, das war too much. Mir sind in diesen 3 Monaten 4 Menschen, denen ich näher kam, gestorben. 3 durch Drogen. Einer, das war ein Kloschar, mit dem ich unter einem Dach gewohnt hatte in Brüssel. Der hat sich von Zug geschmissen. Und das war einfach für einen 16-Jährigen too much. Und darum bin ich nach Hause gegangen.
Und dann wurdest du mit offenen Armen wieder...
Das war die Sorge. Nehmen die mich überhaupt auf nach allem? Und das war Gott sei Dank so, ja. Und dann...
Haben die dich eigentlich suchen lassen oder so? Ich meine, das gab es ja auch alles nicht, so öffentliche Fahndungen oder
da
so.
Da hatte ich tatsächlich die Sorge, oh Gott, hoffentlich kommt nicht Interpol oder sonst was.
Dass du direkt neben den RAF-Plakaten hängst.
Ich habe mich alle 2-3 Wochen gemeldet. Das gab auch diese Telefonzellen und dann habe ich wollte aber nicht mit ihnen sprechen. Ich habe dann nur angerufen, weil das hatte ich begriffen, dazu kannte ich einfach gerade meine Mutter zu gut. Die würde sich wahnsinnige Sorgen machen. Und dann habe ich immer nur angerufen. Und sobald sich der Anrufbeantworter meistens einschaltete, hier ist die Polizeistation Lütjensee, habe ich nur ein, mir geht's gut und sofort wieder aufgelegt. Also die wussten, dass ich am Leben war und haben vielleicht das auch als Signal begriffen, dass ich doch irgendwann mal zurückkomme.
Mhm. So und dann, auf welche Schule? Also nicht mehr auf die alte?
Dann wollte mich keine Schule mehr nehmen, weil die natürlich auf der alten Schule alle anriefen, warum ist der denn weg bei euch? Und dann Vorsicht, Vorsicht, ist ein Dealer, Drogen, ich weiß nicht was alles. Und dann musste ich aber dringend, weil ich war in der 10. Klasse, den Abschluss haben. Und dann hat mein Vater mir ich schreibe da gerade das zweite Buch drüber, weil viele, viele Leute mich angeschrieben haben, wie ist denn nach diesem Chaos der 3 Monate, in keiner Zeile hat sich angedeutet, dass ich mal Schauspieler werden würde, wie ist es dazu gekommen? Und dann war es tatsächlich so, dass ich auf einer Realschule mittlere Reife machen konnte. Und dann traf ich einen Freund, der so eine ähnliche Vita hatte wie ich, ein Totalchaot, der dann sagte, Originalton, ich mach demnächst was total Geiles. Und ich sage, echt, was machst du denn? Ja, ich gehe wahrscheinlich demnächst auf eine Schauspielschule. Schauspielschule? Was muss man da denn machen? Ja, da sprichst du ein paar Rollen vor und dann kannst du später mal Filme machen. Mehr wusste er auch nicht. Und da ich auf meiner Tramp-Tour mal zwei Regieassistenten begegnet bin, unabhängig voneinander, der eine war auf der Filmhochschule in Rom, der andere in Hollywood, die haben mir viel vom Film erzählt, aber niemals.
An die Namen kannst du nicht erinnern. Nicht,
der eine ist Jeremy Sungard, okay. Das weiß ich noch, aber ich habe nur den mal gegoogelt.
Martin Scorsese, oder?
Ja, das wäre es gewesen. Ja. Nee, und dann, die haben mir ganz viel vom Film erzählt und ich fand das sehr spannend, aber ich wäre niemals auf die Idee gekommen, als Polizisten, sondern als Dithmarschen, mal irgendetwas in dieser Richtung zu machen. Aber als dieser Freund sagte, er würde das anpeilen, habe ich gedacht, warum nicht? Warum nicht ich auch? Ich bin direkt von dem Gespräch nach Hause gegangen, zur Polizeistation, habe das Hamburger Telefonbuch aufgeschlagen, habe drei Schauspielschulen gefunden, Höpfner, Höpfner, Frese, habe bei der Frese angerufen und habe einen Vorstelltermin gekriegt. Und plötzlich war ich noch 17 und befand mich auf einer Schauspielschule.
Und das war dann ja nicht so leger, wie dein Kumpel sich das vorgestellt hat. Da war doch dann aber endlich auch mal Disziplin in dein Leben eingetreten, oder? Weil ich meine, das war ja schon eine sehr anspruchsvolle Geschichte.
Ja, es hat sich so eingeschlichen, die Disziplin. Okay. Irgendwann begreifst du als professioneller Schauspieler, dass das das A und O ist und dann geht's gar nicht ohne Disziplin. Pünktlich am Drehort sein. Pünktlich zur Vorstellung kommen.
Gab es dann irgendwann den Moment, wo deine Eltern gesagt haben, wir sind stolz auf dich?
Relativ früh, weil ich noch während des ersten Semesters meine ersten Drehtage hatte, habe ich Schulfernsehen gemacht. Dann habe ich plötzlich in Hörspielen beim NDR hier mitgemacht und die merkten, ups, das geht ja erstaunlich gut. Die Frese war begeistert, der Rollenunterricht, ich habe dann zu Hause immer vorgespielt, was ich da auf der Schule so einstudiert hatte an Rollen. Und das ging schnell. Als ich am Thalia-Theater war, das muss ich dir kurz erzählen, da war ich dann ja schon, hatte ich 3 Jahre Landesbühne Hannover hinter mir. Und das erste Stück, das ich am Thalia-Theater spielte, bin ich aus Massenvorsprechen rausgeholt worden und war danach festes Ensemblemitglied. Das war Frühlingserwachen von Wedekind. Und ich spielte die Hauptrolle in den Melchior. Und dann war nicht die Premiere, aber eine der Vorstellungen, riesen Applaus, die Leute gingen raus, man verbeugte sich und dann guckte ich irgendwann mal so durch den Vorhang, weil meine Eltern drin waren und die saßen völlig ergriffen, das Bild werde ich nie vergessen, noch im Zuschauerraum, völlig irgendwie stolz und überwältigt und alle waren schon draußen und die saßen da immer noch und konnten es nicht fassen, dass ihr Sohn jetzt an diesem tollen Haus so eine Riesenrolle gespielt hat und fortan dort dann noch blieb, bei Boy Gobert noch.
Ui. So, und dann ging es aber Richtung Film auch, grundsätzlich.
Ja, genau.
Also du hast es ja schon am Anfang gehabt, Schulfernsehen und so weiter und so fort. Wenn man so eine sehr klassische Schauspielausbildung hat, dann denkt man ja, also zu dem Zeitpunkt hat man nicht immer über Film nachgedacht, sondern da war Theater das Nonplusultra. Wann hat sich das für dich gedanklich so ein bisschen eingetauscht?
Also während ich dann ganz besonders am Thalia Theater war, kamen viele Fernsehangebote. Und das bedeutete natürlich auch mal ein bisschen Geld. Und das war damals schon so, dass du beim Fernsehen natürlich wesentlich mehr verdienen konntest als am Theater. Und als ich dann nach 4 Jahren Thalia Theater ausgestiegen bin, weil ich auch mit der Intendanz, die dann zwischen gewechselt hatte, Peter Striebeck war dann Intendant und ich war damit nicht mehr einverstanden. Der engagierte lauter Regisseure, die ihre Gruppen mitbrachten und plötzlich kamst du aus der ersten Reihe und wurdest in die zweite versetzt und das hat mir total widerstrebt. Und dann habe ich die ersten Drehtage angenommen und dann ging das ja, das weißt du, weil du die Historie auch kennst, weil du auch aus der Filmbranche ein bisschen bist da eingetaucht. Dann gab es über 300 Film- und Fernsehproduktionen über mittlerweile 50 Jahre Beruf. Also da ist dann schon einiges zusammengekommen.
Wie bist du mit diesem Erfolg umgegangen? Also ich sag mal so, in den ersten Jahren warst du immer das schwarze Schaf im Dorf, auf der Schule, in der Familie und so weiter und so fort. Und auf einmal gucken die Leute dir hinterher, weil du was ganz Tolles machst.
Auch das ist eine Geschichte, da wächst du rein. Also das wird einem zunächst einmal gar nicht bewusst. Und ich war auch, ich bin ja als Polizistensohn, du kannst es dir vorstellen, ich bin immer auf dem Boden geblieben. Also Allüren oder sowas, das gab es nie in meinem Leben. Und also bodenständig, sag mal, dazu geblieben. Und dann merkte ich irgendwie so in der U-Bahn, dass jemand die Zeitung las, der mir gegenüber saß und dann irgendwann mal die Zeitung runternahm, mich sah, grübelte so ein bisschen, nahm die Zeitung wieder hoch, nahm sie wieder runter, guckte mich nochmal an und sagte dann, moin. So, wahrscheinlich hat er gedacht, so aus der Kneipe von vorletzten Nacht. Von vorletzten
Na klar,
Nacht.
Wir kennen uns irgendwo,
ja. Ja, so. Genau. Ja. War sehr lustig, ja.
Wenn du heute nach Amsterdam kommst, oder ich sag mal, irgendwann warst du ja hoffentlich nochmal in Amsterdam, was kriegst du da für Gefühle? Bist du für die Recherche da nochmal hingefahren, des Buches?
Ich bin, da war das Buch schon draußen, da habe ich dann aber trotzdem mit meiner Frau genau diese Tour nochmal abgeklappert.
Oh, also ihr seid aber nicht per Anhalter gefahren.
Auto. Nee, mit dem eigenen Auto sind wir dann nach Brüssel und nach Ostende, Cuxhalde und dann nach Amsterdam gekommen. Und das, wie gesagt, habe ich eben schon erwähnt, das gibt es immer noch. Magwick und Paradiso und es gibt aber die Coffeeshops. Und das habe ich mir nicht nehmen lassen, natürlich dann nochmal in Coffeeshop.
Und einen Keks gegessen.
Den hat meine Freundin gegessen. Ich habe mir so einen fertig gedrehten Joint geraucht und habe gemerkt, die dosieren heute anders. Das war...
Weniger oder mehr?
Keine gute Idee.
Ja, es war zu viel.
Es gibt ja angeblich, sag mal, ist der THC-Gehalt heute wesentlich höher als früher. Also es knallt ganz furchtbar. Da war nicht mehr mein Ding.
Okay, so unser Ding sind jetzt die Fragen der anderen Leute. Da hören wir mal rein.
Hallo, lieber Helmut Zierl, Tobias Schlegel hier. Ich bin Moderator, Podcaster und Buchautor. Und für mein neues Buch war ich unterwegs mit meiner Mutter. 73 Jahre ist sie alt und wir waren auf dem Jakobsweg unterwegs, sind gewandert, haben uns besser kennengelernt. Das war sehr beglückend, aber auch nicht ganz komplikationsfrei. Und das bringt mich auch direkt zur Frage. Was würden Sie sich denn von Ihren Kindern wünschen, lieber Helmut Zierl? Also etwas, was man nochmal so zusammen unternimmt, was ganz Besonderes. Gibt es da was? Haben Sie da einen Wunsch an Ihre Kinder?
Okay, also meine Kinder sind erwachsen. Der eine ist gerade 30 geworden, der mittlere ist 33 und der große ist schon über 40. Die haben ihren Weg gefunden. Das, was toll ist und was ich unglaublich genossen habe, war, dass mein großer Sohn, der in China lebt, eine Chinesin geheiratet hat und das Fest wurde in Kambodscha ausgetragen. Und die ganze Familie ist nach Kambodscha geflogen. Da war ich mit meinen drei Söhnen und Freundinnen und mit meiner Frau und der Mutter der Söhne, mit von der ich ja seit 20 Jahren getrennt bin. Und das hat sich dann ganz toll gefügt, dass wir guten Umgang wieder miteinander haben. Das war ein Highlight und da habe ich mir gedacht, also gemeinsame Feste, vielleicht sogar Familienfeste, das würde ich gerne öfter haben mit denen.
Könntest du dir denn selber vorstellen, den Jakobsweg zu wandern? Ich meine, die Alster ist ja auch lang, aber Jakobsweg ist, glaube ich, noch viel länger.
Also konditionell bin ich sicher, dass ich das schaffen würde, aber das, was dahinter steht, ne, irgendwie dieser meditative Aspekt, den brauche ich nicht. Dazu habe ich in meinem Leben zu viel meditiert.
So, wir kommen zur nächsten Frage.
Moin, Herr Zierl. Hier spricht Almut Schuld. Ich bin ehemalige Fußballtorhüterin der deutschen Nationalmannschaft und natürlich dadurch sportaffin. Und aus diesem Grunde wüsste ich gerne von Ihnen, wie Sie sich so im Alltag fit halten.
Ja, das finde ich ganz spannend. Torwart, ja, in einer Nationalmannschaft, hat sie gesagt. Ne? Das finde ich großartig. Ich bin nämlich großer Fußballfan. Bin allerdings, das darf man in Hamburg gar nicht sagen, ich bin kein HSV-Fan.
Doch, das kann man hier, also hier kann man das sehr gut sagen.
Weißt du, ich bin immer Fan, das hat sich zufällig so ergeben, der Mannschaft, die fast immer gewinnt in Deutschland.
Ja, schön, da können wir uns die Hand geben. Der FC Bayern München, toll. Ja, ich bin ja auch als Bayern München, wenn hier nach Hamburg gekommen, habe mich dann aber natürlich auch als mentalen Ausgleich dem FC St. Pauli verschrieben.
Ja, den finde ich auch klasse, muss ich auch zugeben. Der, das ist schon auch was Besonderes.
Ich werde ja, das ist ja die Frage, die man mir am häufigsten stellt im Leben. wie kann man denn bitte Bayern München-Fan werden? Ich möchte die gerne mal weitergeben. Also vor allen Dingen auch in Lütjensee.
Das kann ich dir genau sagen. Als ich 1966 im Alter von 11 Jahren die Fußball-WM in England erlebt habe, hatte ich meinen Vater natürlich dabei, der sehr sportaffin war. Und der sagte irgendwann an einer bestimmten Stelle, schau mal, der Bursche, der da jetzt eingewechselt wird, das ist der Begabteste, den ich je gesehen habe. Das wird mal ein ganz großer. Und das war Franz Beckenbauer mit 18 Jahren. Mhm. Den habe ich dann irgendwie verfolgt, begleitet und so wurde ich dadurch wurde ich zum Bayern-Fan. Aber auf die Frage, wie ich mich fit halte,
bitte.
Gerne joggen. Mhm. Ich habe da in Lütjensee meine Wälder und meine Seen, um die ich laufen kann. Und neuerdings auch, obwohl ich das immer so eher blöd fand, Fitnessstudios, aber ist schon für den Rücken sehr gut und für einiges andere auch. Aber Laufen ist eigentlich so der Sport, den man überall, auch bei den Dreharbeiten, ja irgendwie unaufwendig machen kann. Ne?
Du bist zwischendurch ja in Hamburg gewesen unter anderem. Wohnst du jetzt in deinem Elternhaus wieder?
Nein, nee.
Was ist damit passiert?
Das war ein Polizeigehöft. Das war, also gehörte dem Staat.
Also war so eine Dienstwohnung quasi?
Das war ein kleines Spitzdach-Rotklinkerhaus. Und mein Vater war da der Dorfscheriff. Unten gab es ein Dienstzimmer, das war die Polizeistation. Und ein Wohnzimmer und eine Küche und ein Gästeklo. Und oben waren ein Schlafzimmer, zwei Kinderzimmer und ein Bad. Ja. Und das ist dann irgendwann mal privatisiert worden. Und jetzt wohnen da halt wirklich Leute, die das Haus dann gekauft haben irgendwann.
Jetzt warst du so viel unterwegs oder bist es ja noch als Schauspieler auf Tour, Traumschiff, irgendwo an den schönsten Orten. Ist es so ein Anker, deswegen wieder nach Lütjensee zu gehen oder ist es auch irgendwie eine Bequemlichkeit, weil du nichts Besseres wusstest?
Also ich bin eigentlich durch Zufall wieder nach Lütjensee gekommen. Ich habe es immer in guter Erinnerung behalten, weil es ein unglaublich schönes Dorf ist. Und dann hat meine Ex-Frau beim Spaziergang, wir wohnten in Winterhude, habe ich ihr mal Lütjensee gezeigt und da gibt es so ein Restaurant, das heißt Forsthaus. Und da sind wir lang gegangen und da sagte meine Frau, die Bayern war oder ist, sagte dann, Mai, das ist doch auch nicht so weit weg von Hamburg, kann man da nicht wohnen, sehr schön da. Und zufällig ein paar Tage später rief mich ein Freund von ganz früher an und erzählte mir dann, dass dieses Haus, in dem ich jetzt wohne, verkauft wurde. Und so sind wir wieder nach Lütjensee gekommen. Ich bin heilfroh, das ist schon wieder 33 Jahre her.
Oh ja. Wenn du jetzt mal zurückguckst auf deine berufliche Laufbahn, gab es so eine Rolle, wo du sagst, das war ein Schlüssel für meine Prominenz, für meine Bekanntheit, für meinen unermesslichen Reichtum? Also was war so eine Art, also neben natürlich der ersten Hauptrolle am Thalia, aber im Fernsehen, wo würdest du sagen, damit identifiziere ich mich? Weil ich sag mal, du bist ja nicht der Typ, wo man sofort sagt, ah, Derek, Horst Tappert oder so, oder Siegfried Lowitz, der Alte, wie auch immer. Sondern, also generationenübergreifend hast du ja sehr viele, sehr bedeutsame Rollen gespielt.
Also mit dem unermesslichen Reichtum, das müssen wir nochmal klären.
Ich ahnte, dass du dem widersprechen wirst.
Schön wäre das, kann man nur sagen. Hedburg Frese, die Schauspiellehrerin, hat damals gesagt, also wer reich werden will, der ist hier im falschen Beruf. Und da hat sie bis, es gibt natürlich Ausnahmen, ne? Aber grundsätzlich ist es ja so, es gibt 20.000 arbeitslose Schauspieler in Deutschland, glaube ich. Florida Lady, darauf werde ich immer noch angesprochen, das war 1994, das haben viele Leute sehr gemocht. Es war auch eine triviale Serie mit dem Lebenskünstler Tom Keller, den ich da gespielt habe. Aber für mich persönlich war eigentlich die herausragendste Rolle ein Sechsteiler, den ich mit 29 Jahren schon gedreht habe in Australien. Flug in die Hölle hieß das. Nach einer wahren Begebenheit, der Pionierflieger Hans Bertram musste notlanden und ist dann mit seinem Mechaniker zusammen 40 Tage durch die Kimberleys gelatscht und zum Schluss von Aborigines gerettet worden. Das war eine ganz existenzielle, tolle Rolle, die auch also physisch viel verlangt hat und dann aber auch optisch war das natürlich irre, dass man so völlig verwahrlosen konnte für diese Rolle. Es wurde noch chronologisch gedreht, was ja selten ist eigentlich bei Dreharbeiten.
Siehst du Hamburg eigentlich eher als Theaterstadt oder eher als Fernsehstadt? Oder hast du dir vielleicht noch nie Gedanken drüber gemacht?
Nein, ich finde Hamburg die bietet so viel. Für Cineasten ist Hamburg eine gigantisch toll mit. Wir haben ja alles hier. Wir haben den Reichtum der alten Hanseaten um die Alster rum. Wir haben den Kiez, wir haben die Reeperbahn mit Nutten und Herbertstraße und hier, da, wo du jetzt zu Hause bist. Die Schanze mit den ganzen Freaks, die dann am 1. Mai immer die ganzen Häuser beschmieren. Und
ach, das ist ruhiger geworden hier. Die werden auch alle träge.
Bist du ruhiger geworden?
Ja, ich bin ruhiger geworden. Ja. Steine sind schwer.
Genau. Nein, das ist auf jeden Fall eine Filmstadt und hat aber auch ein paar sehr bedeutende Theater. Also Thalia und Schauspielhaus bis heute immer noch preisgekrönt. Und ich finde auch, dass die ganzen Privattheater hier, ob es die Kammerspiele oder Ernst-Deutsch-Theater oder Winter- oder Fährhaus, das sind alles Theater, die ein gutes Standing haben im nationalen Bereich.
Jetzt ist es ja so, dass wir als Konsumenten Fernsehen gucken, ins Theater gehen, einfach um uns abzulenken. Wie lenkst du dich ab? Auch durch Theater, aber da würde man doch immer da sitzen und denken, das hätte ich jetzt aber anders gemacht.
Ja, man schaut mit anderen Augen drauf. Ne? Ich gehe gerne ins Theater nach wie vor, werde auch oft zu Premieren eingeladen. Und ich bin bekennender Tatort-Fan. Ich gucke, wenn ich Fernsehe, eher Tatorte mal.
Und dann immer Sonntag 20:15 oder hast du anders als andere, also als ich zum Beispiel, ich gucke immer um 20:15, wenn die Mediathek schon entdeckt.
Okay, ich gucke eher nachts dann, ja? Den Tatort, der um 20:15 lief.
Ja.
Nee, ich gucke ganz selten fern nur. Das ist irgendwie nicht meine, ich bin ja auch jetzt so, ich verändere mich ja ständig. Ich bin ja auf Schreiben gekommen. Ne? Und ich schreibe zum Beispiel aus meinem Buch, das ist wirklich sehr spannend, ein Musical gerade. Weil mir, magst du nicht?
Nee, ich bin überhaupt gar kein Musical-Fan, ja. Aber im Zweifelsfall von dir würde ich es mir angucken.
Musst du machen. Mir ist beim Schreiben des Buches aufgefallen, was für eine Bedeutung für uns Hippies damals die Musik hatte. Und da rede ich nicht nur von Stones und Beatles, sondern da rede ich von Led Zeppelin und Deep Purple und Pink Floyd und Janis Joplin. Also es gab so Jimi Hendrix, es gab so unglaublich kreative, tolle Künstler damals. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das bietet sich an, wenn schon so viel Musik vorkommt in der Beschreibung, dann mach doch was draus. Und dann habe ich einen Freund gefunden, mit dem ich jetzt schon 16 Songs komme. Ich bin auch Songwriter jetzt eigentlich. Dann haben wir 16 Songs komponiert und die Songs stehen schon und die Story steht auch einigermaßen. Jetzt habe ich einen Verlag, einen Theaterverlag gefunden. Also vielleicht wird das, realisiert sich das.
Okay, ich bin spannend. Es wird eines der ersten Musicals sein, was ich mir dann angucken würde, weil ich es ja nun öffentlich versprochen habe. Peter Heinrich Brix, der hier auch schon im Gespräch war, hat mal gesagt, du kannst nicht erfolgreich sein im deutschen Fernsehen, ohne einen Polizisten gespielt zu haben. Hast du mal einen Polizisten gespielt oder reicht dir der lebenslange Polizistensohn?
Ich hatte mal eine eigene Reihe beim ZDF, die hieß Rotlicht. Und da habe ich einen Westberliner Bullen gespielt, der da im rotlichen Milieu aufräumt. Also der Bulle ist auch an mir nicht vorbeigegangen.
Gab es eigentlich Orte, also drehst du lieber in Hamburg, weil die Wege dann kürzer sind oder sagst du, ach Mensch, schön, München oder Kassel oder Wuppertal, kannte ich noch nicht, spiele ich mal gerne.
Wahnsinnig gerne in Hamburg, obwohl man das nicht unterschätzen darf, das ist, wenn du in Lütjensee wohnst und dann sind irrsinnig oft die Drehorte in Altona oder in Blankenese oder Rissen, das ist weit. Das ist weit, ja. Man verflucht es dann auch manchmal, aber man kann natürlich zu Hause im eigenen Bett schlafen dann. Gerne im Ausland, weil dann ist man auch durchgehend da und man konzentriert sich ausschließlich auf das Produkt. Und so München, Berlin ist auch mit vielen Hin- und Herreisen verbunden. Das ist auch, das nervt auch nach einer Zeit, aber dann, wenn der Film gut ist, dann nimmt man das natürlich in Kauf.
Hast du das Gefühl, dass bei den vielen Rollen, die du gespielt hast, noch ein Profil irgendwie fehlt, wo du sagst, boah, das, also den jugendlichen Liebhaber hast du ja hinter dir. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, das würde ich nochmal machen?
Ja, das geht ja jetzt eher ins Charakter, logischerweise. Nur je älter du wirst, desto häufiger kommen auch die Charakterrollen, die ich mir früher schon immer gewünscht hatte. Aber dann wurde man irgendwann sehr reduziert auf die Liebhaber- und Schwiegermütter-Traumrollen und sowas. Man hat es dann trotzdem gemacht, weil du ja davon leben musstest.
Und was wäre das so?
Ich stelle mir einfach mal vor, also wenn ich selber mir das Drehbuch schreiben würde.
Konntest du ja nach dem Musical dann.
Ja, aber dann musst du auch erstmal wieder einen Produzenten finden und sowas. Ich fände das total cool, einen Großvater zu spielen, der mit seinem Enkel die verrücktesten Sachen macht. Und der Sohn, der Vater, das müsste der totale Spießer sein. Also dieser Großvater, wesentlich flippiger als der Sohn. Und der Enkel ist totaler Fan des Opas. Also so eine Komödie könnte ich mir unheimlich gut vorstellen.
Hört sich gut an. Gibt es Personen der Zeitgeschichte, die dich so interessieren, dass du sagst, in das Leben würde ich gerne eintauchen und das spielen?
Meinst du der Zeitgeschichte?
Prominente Personen,
wie auch mal. Oder auch historisch oder sowas.
Wenn du auf die Idee kommst, Jesus spielen zu wollen, wäre das ja auch eine Antwort.
Das wäre gar nicht schlecht.
Haare ein bisschen länger.
Das wäre gar nicht schlecht. Die hatte ich ja schon mal so lange. Und da hatte ich auch das richtige Alter. Also da, das so spontan würde mir da jetzt nichts einfallen.
Reich mal nach.
Aber das würde ich sicherlich geben. Nach. Ja.
Du hast ja einen Instagram-Account. Ich finde, das ist also gar nicht altersbedingt, aber dass Schauspieler so eine Disziplin an den Tag legen und auch noch einen Social-Media-Kanal befüllen, interessant. Ist das so ein bisschen die Ruhe Lütchensees, die dich dazu bringt, dann doch noch mal ein bisschen an der Welt teilzuhaben?
Also um ganz ehrlich zu sein, ich mache das schon selber, ja. Aber wenn du das mal siehst, ich habe ja gar nicht so viele Follower, das ist lächerlich wenig. Ich habe das nur gemacht, weil meine Frau, die ja bedeutend jünger ist als ich, sagte, das brauchst du für dein Buch. Das ist bestimmt gut. Und wenn man das mal, das ist 2020 ist das rausgekommen, jetzt haben wir 2025.
Du bist direkt in die Corona-Zeit gekommen. War das leider eigentlich gut oder schlecht?
Das war schlecht, weil ich nicht mal an den Buchmessen teilnehmen konnte. Aber ich habe 60 Sachen gepostet über 5 Jahre. Das ist ein bisschen dürftig. Also so richtig aktiv bin ich da nicht.
Caro Dauer hat da mehr Postings in der Woche. Genau. Wir kommen zu Wissenswertes und jetzt kommst du, unsere Rubrik. Das Hamburger Thalia Theater verdankt seinen Namen dem Schauspieler Chéri Maurice, der das Haus am 9. November 1843 gegenüber seinem heutigen Standort eröffnete. Benannt hat er das Theater nach der griechischen Muse der Komödie Thalia, die allgemeinhin auch als Beschützerin aller Theaterspielstätten angesehen wird. Welches ist dein Lieblingstheaterstück?
Ein Stück, das ich jetzt 160 Mal gespielt habe und vor 3 Jahren aufgehört habe damit, das war Tod eines Handlungsreisenden, den Willie Loman.
Der auch von Dustin Hoffman mal verkörpert wurde.
Ja, das habe ich ihm fast übel genommen, weil ich bin ein totaler Dustin Hoffman-Fan. Aber diese Rolle, die hat er mit unglaublich viel Maskenaufwand und so gespielt. Er war viel zu jung. Warum macht er das? In 20 Jahren kann er das wirklich spielen und wäre authentischer als jetzt. Aber das ist ein unglaublich schönes Stück.
Das 1925 vom Kantinenwirt Hermann Spahr errichtete Gebäude der Oberhafenkantine in der Stockmeierstraße war eine der letzten Kaffeeklappen, die in Hamburg gebaut wurden. Sie steht seit dem Jahr 2000 unter Denkmalschutz und wird heute als Restaurant und Eventlocation betrieben. Was ist dein Lieblingsessen?
Tafelspitz. Ich habe das in Österreich das erste Mal gegessen.
Ich wollte gerade sagen, es kommt durch deine österreichische Ex-Frau. Die war Bayerin.
Ich habe das aber tatsächlich in Österreich das erste Mal gegessen. Und dieses gekochte Ochsenfleisch mit Meerrettich, Sahne, Krähen und Apfelmus dazu. Das ist so ein Sud, unglaublich lecker.
Der Botanische Garten in Hamburg gehört zu den ältesten Universitätsgärten in Deutschland und ist eine der ältesten öffentlichen Einrichtungen der Stadt. Auf rund 2,5 Kilometern Rundweg können sich Besucherinnen und Besucher hier auf eine Reise durch die botanische und geografische Vielfalt unseres Planeten begeben und sich im Café Schmidtchenpalme mit kleinen Leckereien aus der eigenen Bäckerei stärken. Wie sieht für dich ein perfekter freier Tag aus?
Ja, da muss ich ja ein bisschen wieder von Hamburg abrücken, aber nur 20 Kilometer. Der ist dann bei mir zu Hause in Lütchensee. Ich wohne da unglaublich schön. Da habe ich die Muße zu schreiben, die Muße zu lesen, kann meinen Sport ausüben. Und es dann auch noch möglich ist, ein schönes Theaterstück in Hamburg zu sehen, dann noch mal abends da reinzugehen, noch einen kleinen Wein zu trinken irgendwo in im Élysée oder wo auch immer und dann nach Hause zu fahren.
Der vorhin zitierte Peter-Heinrich Brix, mit dem habe ich hier in diesem Gespräch über den Sinn oder eigentlich eher über den Unsinn von Urlaub gesprochen, weil er es bei sich zu Hause auch so schön findet, dass er gar nicht in Urlaub fährt. Bist du so auf der Linie von Peter-Heinrich Brix oder eher auf meiner, der sagt, man muss auch mal raus und andere Länder gucken, wie auch immer?
Also um jetzt nicht zu sehr oder zu viel Neid auf mich zu ziehen, ich habe gerade eine Reise hinter mir über 8 Wochen über Sydney nach Französisch-Polynesien. Da war ich in Moorea und Bora Bora. Dann bin ich auf die Cook Islands gefahren. Dann war ich in Auckland anschließend. Da bin ich nach Shenzhen zu meinem Sohn gefahren. Und mit dem zusammen dann noch nach Kambodscha. Also ich reise nach wie vor irrsinnig viel, aber freue mich dann auch sehr oft zu Hause.
Das hört sich ein bisschen nach Traumschiff-Dreh an. Du hast da gar nichts zu tun gehabt?
Nein,
oder hast du wenigstens so eine Lesung gegeben auf dem Schiff?
Nee, es war kein Traumschiff.
Ganz privat.
Es war kein Schiff, ganz privat. Es war eine sogenannte Hochzeitsreise.
Ah, okay. Sehr schön.
Ich habe ja jetzt im hohen Alter, kurz vor meinem 70. Lebensjahr, habe ich nochmal geheiratet.
Ja,
das zweite Mal in meinem Leben.
Gibt es denn so einen jährlichen Urlaub, so ein Ritual irgendwie immer an die Nordsee zum Camping? Nein, das bist du nicht.
Nee, ich habe so ein kleines Dorfhaus in Südfrankreich, da bin ich sehr oft und sehr gerne.
Guck an. Schön.
In der Nähe von Montpellier.
Oh.
Also in der Camargue.
Ja. Ja. Sprichst du Französisch?
Oui, je parle français.
Oh, très bien.
Bien sûr, monsieur.
So, wir haben jetzt schon vorhin gehört, Joggen auf jeden Fall, ein bisschen Sport. Gibt es so andere Hobbys? Gibt es so Sammelleidenschaften oder ähnliches?
Ich habe mir früher angewöhnt, von all meinen Reisen, auch Traumschiffreisen und den ganzen privaten Reisen, immer irgendwelche Accessoires zu kaufen. Und zu sammeln und irgendwann dachte ich...
Deswegen hast du ein zweites Haus, weil da alles drinsteht.
Was machst du mit den Sachen? Und jetzt habe ich mir so eine Ethno-Ecke eingeräumt zu Hause. Da steht dann irgendwie so eine Statue aus Thailand oder ein chinesischer Hochzeitsschrank oder eine Glücksbringer-Steinfigur aus Papua-Neuguinea und sowas. Und das finde ich ganz schön, da immer noch ein paar Sachen zu addieren.
Und ansonsten? Wo, also wenn du jetzt so richtig Freizeit hast, sitzt du ja jetzt nicht die ganze Zeit im Garten. Oder gärtnerst du?
Ich habe einen wunderschönen Garten und ich habe auch so eine meine... Das ist vielleicht der alte Hippie, der noch in mir durchdringt.
Also kein Mähroboter?
Nein.
Du gehst noch mit der Sense ran.
Ich finde Rasenmähen, also wenn wir da nochmal zum Thema Meditation zurückkommen, ich finde das sehr entspannend. Ich habe da so einen 2000 Quadratmeter großen Rasenfläche und mache das mit so einem Motorrasenmäher und ich finde das einfach so geil, dass du so Strecke für Strecke abfährst und immer wieder siehst du, ey, da ist schon schön, da ist noch Verwässerungsbedarf. Also Rasenmähen finde ich klasse. Aber ich liebe auch meine Rhododendren und ich habe da Hortensien. Ich habe unglaublich schöne Pflanzen im Garten und damit beschäftige ich mich auch.
Gibt es dann so einen richtigen Dorfklatsch bei euch, dass ihr euch da mal so, also dass man gar nicht, weil du ein berühmter Fernsehschauspieler bist, ich gehe davon aus, in Lütjensee weiß sowieso jeder, dass du da bist und kriegt keine Herzattacke oder will ständig ein Selfie machen. Aber gibt es dann noch so eine Dorfidylle, dass man sich austauscht und Mensch, einer fährt in die Stadt und bringt dem anderen noch was mit, oder?
Schön wäre es. Nee, auch diese Dörfer jetzt so im Speckgürtel so einer Weltstadt werden sehr anonym. Ne? Ja, Hamburg ist für mich die Weltstadt schlechthin. Und ich habe nun, ich komme gleich nochmal auf deine Frage zurück, aber ich kenne so viele schöne Städte. Sydney, Rio de Janeiro, Rom, Paris, Toronto, ich weiß nicht was alles. Und Hamburg ist auf jeden Fall unter den Top 10 für mich. Das ist eine Traumstadt. Aber als ich nach Lütjensee zurückgekehrt bin vor 33 Jahren, da hatte ich ja schon einige Fernsehhauptrollen, Serienhauptrollen hinter mir und war relativ bekannt. Und das fand ich so toll, dass es den alten Tankwart zum Beispiel noch gab. Der dann sagte, als sei keine Woche vergangen, Moin, Helmut, bist wieder da, ist ja schön. Selbstverständlich. Und das ist eben auch dieses klassisch Norddeutsche, was ich so sehr liebe. Auch das Du mag ich sehr.
Jetzt war ja dein Vater eine bestimmte Person in unseren Erzählungen hier heute. Was war dir denn wichtig als Vater? Also inwiefern hast du versucht, anders zu sein, aber möglicherweise, wo war dein Vater für dich auch Vorbild? Für
also mein Vater,
deine Vaterfigur sozusagen.
Mein Vater war ja ein sehr verantwortungsvoller Polizist, der sehr geliebt wurde, weil er auch noch so eine menschliche Variante hatte. Der hat auch mal so beide Augen zugedrückt. Und für mich war wichtig, dass meine Söhne alle so gerade bleiben, auch nicht konfliktscheu sind, Sachen ansprechen und Sachen ausräumen. Und das habe ich mir auch anerzogen und das sollten die auch sein. Also die sind alle vom Charakter her unglaublich wohlgeraten.
Dein Sohn lebt ja in Asien. Bleibst du einfach jetzt in Lütjensee oder würdest du sagen, also manche Söhne holen ja ihre Eltern dann quasi zu sich, um sie zu pflegen, wie auch immer. Oder hoffst du, dass einer der Söhne sich dann um dich kümmert und die Decke über die Füße legt und so?
Also Alessio wohnt in China und die anderen beiden Söhne wohnen aber in Lütjensee.
Auch die, ach, die sind da auch wie ein Magnet hängen geblieben.
Die sind da nicht hängen geblieben. Die haben einfach begriffen, dass es nichts Schöneres gibt. Und die Stadt, wie gesagt, Hamburg liegt ja vor der Tür. Nein, ich habe vorhin erzählt von meinem Dreh in Australien. Damals hätte ich mir vorstellen können, mit 29 wirklich auszuwandern. Ich hatte sogar schon Agenten in Sydney gefunden und hatte nur noch einen Anschlussdreh in Deutschland. Und das hat mich dann wieder zurückgeworfen. Aber in dem Alter, finde ich, kann man auch noch auswandern. Mittlerweile, glaube ich, habe ich keine Veranlassung mehr, noch das Land zu wechseln. Es sei denn, dass politisch irgendwelche ganz schrecklichen Dinge passieren.
Okay, wir kriegen Jos Lütjensee nicht weg. Aber wie ist denn dein Blick jetzt so auf Hamburg? Ich meine, du hast es ja wahnsinnig lange jetzt schon quasi beobachtet von außen, von innen, wie auch immer. Wie blickst du da drauf und was fällt dir so als erstes so an Begrifflichkeiten ein?
Also Hamburg ist auf jeden Fall, auch wenn ich Schleswig-Holsteiner bin, Heimat. Ich finde Hamburg nach wie vor unglaublich. Ich finde auch toll, wie sich das verändert. Die ganzen Strandbars an der Elbe, überhaupt die neuen Bauten. Ich finde die Schwimmoper, die ist auch neu, ne? Da in der Lübecker Straße. Aber die Elfi finde ich natürlich klasse. Da war ich auch schon ein paar Mal. Die ist so im Wandel und so jung, diese Stadt, dass ich mit Stolz immer noch behaupten kann, ich wohne in direkter Nähe einer der schönsten Städte der Welt.
Mit deinen Erfahrungen mit Haschisch und was weiß ich, hättest du wahrscheinlich, der damalige Helmut Zierl würde sich mit dem Karo-Viertel und der Schanze irgendwie ganz gut anfreunden im Zweifelsfall. Wie blickst du da heute so drauf? Auf die ehemaligen Krawallgebiete?
Als ich eben, weil ich ja, es ist wahnsinnig schlecht, hier einen Parkplatz zu finden. Ich stehe einen Kilometer von hier entfernt und dadurch bin ich durch einen Teil dieser Schanze wieder zu Fuß gelatscht und muss sagen, dieses Leben, das hier ist, das gefällt mir schon. Aber auch da würde ich sagen, das hätte mich früher mehr fasziniert als heute. Jetzt habe ich überlegt, wenn ich auf dem Rückweg, ob ich nicht in dieses oder jenes Café noch gehe oder vielleicht sogar irgendwo eine Kleinigkeit esse. Die Lebendigkeit dieses Viertels, in dem du hier wohnst oder zumindest ein Büro hast, arbeitest, die hat was Südeuropäisches fast. Also ganz toll. Nach wie vor. Und die Chaoten sehe ich ja nicht. Und ich war früher selber Chaot, allerdings war ich nie irgendwie aggressiv und das stört mich halt.
Hast du denn heute noch so eine Ursympathie für Leute, die sich auflehnen, die demonstrieren, Fridays for Future beispielsweise? Guckst du da vielleicht anders drauf als andere Leute in deinem Alter?
Ich glaube, ich bin wahnsinnig tolerant geblieben, ja. Und ich gucke da anders, obwohl ich gerade, wenn du Fridays for Future, dieses Ankleben und diesen kompletten Autoverkehr.
Das ist ja die letzte Generation. Fridays for Future lässt ja nur die Schule ausfallen.
Ging das nicht über, so ineinander über, so ein bisschen?
Aber man muss da, glaube ich, unterscheiden tatsächlich.
Ja. Also wie gesagt, es gibt ein paar Maßnahmen, die lehne ich ab, aber ansonsten das, was zu beanstanden ist von denen, das kann ich so oft nachvollziehen, ja.
Wie blickst du denn auf die Hamburger Politik? Interessiert dich das oder ist es wirklich so das gallische Dorf da in Lütjensee, dass du sagst, naja,
egal. Es scheint ja die letzten Jahre ganz gut zu laufen. Ich habe da leider noch Herrn Scholz immer in Erinnerung. Und der, ich glaube, als Bürgermeister hat er sich ja einigermaßen, obwohl dann kam ja die Cum-Ex-Affäre, da war er noch Bürgermeister. Ne? Kein Vorbild, keine Vorbildfunktion und ein, sorry, wenn ich das mal so sage, auch kein guter Kanzler gewesen. Das war mir eher im Ausland unangenehm, wenn man über den sprach. Aber ansonsten, es passiert hier so viel und das wird ja auch sehr unterstützt und die finanziellen Mittel scheinen da zu sein. Läuft alles hier ganz gut.
Hast du den Instagram-Account nicht nur, um über dich selber irgendwie zu berichten, sondern hängst du manchmal auch eine Stunde da drin rum und guckst, was da so alles so passiert in der Welt, ob jetzt Gymnastik oder Fitness-Tipps oder Essen fotografiert, oder bist du wirklich ganz klassisch, so wie du den Tatort guckst, auch um 20 Uhr bei der Tagesschau?
Ich finde diese Endlosschleife, die es da gibt, die ist sehr verführerisch. Ne? Also ich ertappe mich schon auch dabei, dass ich dann irgendwann sage, ey, stop it. Du. Ich liebe ja unsere Comedians, die wir haben. Wenn ich Olaf Schubert sehe, da kann ich ewig weitergucken. Oder auch der Johann König, die sind großartig. Aber irgendwann muss ich mich richtig bremsen. Ne? Um dann, meine Frau sagt manchmal, wenn ich dann auf dem Klo sitze, wann kommst du denn mal runter? Das ist so ein idealer Zeitpunkt, um dann mal so runter zu scrollen. Also es ist verführerisch, aber auch irgendwie gefährlich, weil es lenkt dich eigentlich vom realen Leben unglaublich ab und es gäbe Besseres zu tun.
Bist du eigentlich, ich unterstelle Schauspielern immer, dass sie wahnsinnig geduldig sein müssen, weil sie ja nicht nur am Drehtag darauf warten müssen, dass irgendjemand sagt so und bitte, sondern einfach auch manchmal Tage, Wochen, vielleicht auch Monate mal auf ein neues Engagement warten. Ist das etwas, was dich geprägt hat oder was dich ausmacht oder was du unterdrückst, eine Ungeduld?
Wenn du drehst und du hast da stundenlange Wartezeiten, da kann ich eigentlich nur sagen, ich weiß nicht, welcher Hollywood-Star das mal gesagt hat, von dem man das gar nicht erwartet hätte, dass er diese Wartezeiten in Kauf nimmt, der hat dann gesagt, it's my job. Und das stimmt, es ist dann so. Wenn ich monatelang warten musste auf ein Angebot, hat mich das früher nervös gemacht. Und inzwischen bin ich eigentlich froh für jede freie Minute, die ich mich anderen Sachen widmen kann.
Jetzt bist du da ja so reingeplumpst in die Schauspielerei sozusagen. Ist dir irgendwann nochmal ein Beruf entgegengekommen, wo du gesagt hast, oh, das wäre es auch gewesen? Möglicherweise, weil du ihn verkörpert hast auf der Bühne oder vor der Kamera?
Na, die Musik. Zwischenzeitlich habe ich auch mal in einer Band gesungen und das fand ich auch spannend, aber das wäre nie so erfolgreich gewesen wie jetzt die Schauspielerei für mich. Insofern bin ich da, glaube ich, ganz gut aufgehoben.
Unbedingt. Wir kommen zum Ausblick. Sprich, wir sind am Ende unseres Gesprächs, auch wenn wir noch stundenlang sprechen könnten. Vielleicht nicht über Lütjensee, aber über viele Dinge, die du erlebt hast. Ich möchte aber noch jetzt von dir wissen, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ja, da bin ich schon ganz schön alt dann.
Bist du denn selber auf der Musicalbühne eigentlich? Hast du dir eine Rolle reingeschrieben oder?
Nein. Nein, nein, das wäre eine Idee gewesen, als Erzähler irgendwie so durch das Musical zu führen, aber das habe ich tunlichst gelassen. Die Geschichte steht für sich selbst, aber es wird nichts weiter geschehen, als dass ich weiter arbeite. Ich werde weiter drehen, ich werde jetzt im Herbst zum Beispiel in Stuttgart am Alten Schauspielhaus Theater spielen, ganz tolles neues Stück, Blind heißt das. Ich, also keine Komödie, sondern eher sehr ernst. Ich schreibe am zweiten Buch. Ich werde sicherlich jetzt mit diesem Freund, der ich das für mich neu entdeckt habe, Songs schreiben. Es geht immer weiter. Also ich bleibe kreativ und das hält einen, glaube ich, auch das Gehirn muss einfach in Bewegung bleiben. Auch Text lernen, ganz wichtig. Ne? Hirnjogging ist wichtig. Ja.
Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Es geht architektonisch hier immer weiter. Es entstehen immer mehr Gebäude. Ich glaube, politisch wird sich, Hamburg ist eine SPD-Hochburg, das ist auch gut so. Ich, um ein abschließendes Statement zu bringen, könnte ich dir helfen, indem ich jetzt sage, ich grüße alle Hamburger und möchte darauf aufmerksam machen, dass sie alle froh und stolz sein können, in einer der tollsten Städte der Welt zu leben.
Das ist ein schönes Schlusswort, das will ich überhaupt gar nicht verwässern. In diesem Sinne nur ganz kurz und trocken. Herzlichen Dank für diese schöne Zeit mit dir, Helmut Zierl. Ahoi.
Ahoi.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.